Hallo und herzlich willkommen. Wir schauen uns heute eine ganz besondere Entstehungsgeschichte an, die Sie uns geschickt haben. Es geht um das Zentrum für berufliche Abklärung in Luzern, das ZBA. Und das ist auf den ersten Blick die Geschichte einer Institution. Aber wenn man genauer hinschaut, ist es eigentlich eine Lektion in Beharrlichkeit. Wie aus einer Lücke im System, die ein paar engagierte Leute erkannt haben, über, man muss sich das mal vorstellen, 12 Jahre hinweg etwas wirklich Greifbares wurde. Unsere Mission heute ist es also, diese 12 Jahre für Sie mal aufzurollen. Wir wollen die wichtigsten Meilensteine und ja auch die Wendepunkte nachzeichnen, denn die Reise beginnt ja nicht erst bei der Eröffnung 1996, sondern viel, viel früher. Mitte der 80er Jahre, was war da eigentlich der Auslöser?
Der Auslöser war, und das ist ja oft so bei wirklich nachhaltigen Projekten, keine politische Weisung von oben, sondern eine Beobachtung direkt aus der Praxis. Wir sind im Jahr 1984 im Kantonsspital Luzern. Da wird eine neue Abteilung aufgebaut für Rehabilitation und Geriatrie.
Okay.
Und die Leute dort, die stellen sehr schnell fest, wir haben hier einen enormen Bedarf an spezialisierter Neurorehabilitation.
Also für Menschen nach Hirnverletzungen.
Genau. Und es gibt für diese Menschen einfach zu wenig passende Angebote, um sie wieder in den Beruf zu bringen.
Das heißt, die Ärzte und Therapeuten hatten das Problem jeden Tag direkt vor Augen. Sie entlassen Patienten, die medizinisch vielleicht stabil sind, aber wissen ganz genau, der Weg zurück in den Job, der ist für die extrem steinig, wenn nicht sogar unmöglich.
Genau das ist der Punkt. Es ist dieser Moment, wo professionelle Verantwortung auf eine echte Systemlücke trifft. Und dieses Gefühl, das wurde dann 2 Jahre später, also 1986, zur belegbaren Tatsache.
Ah, durch die Zusammenarbeit mit der IV-Stelle Luzern nehme ich an.
Richtig. Man hatte plötzlich Zahlen, die das Defizit schwarz auf weiß zeigten. Und das war sozusagen der eigentliche Startschuss. Man hatte nicht mehr nur ein Bauchgefühl, sondern eine, ich sag mal, datengestützte Problemanalyse.
Und von dieser Analyse kommt man dann ins Handeln. 1989 wird es ja dann sehr konkret mit dieser interdisziplinären Arbeitsgruppe. Die Namen müssen wir hier vielleicht mal nennen, die stehen ja auch im Dokument. Dr. Hans-Peter Rentsch, der Arzt, Werner Durrer von der IV, Peter Bucher, der Neuropsychologe und Silvia Planzer, eine Ergotherapeutin.
Mhm.
Moment mal, da sitzen ein Arzt, ein Verwaltungsfachmann, ein Psychologe und eine Therapeutin zusammen. Das klingt für mich erstmal nach, ja, nach einem Rezept für endlose Diskussionen.
Die Frage ist absolut berechtigt. Aber genau diese Mischung war nicht das Problem, sondern die Lösung. Das war das Geniale daran. Denken Sie mal drüber nach. Ohne den IV-Leiter, Herrn Dürrer, hätte man vielleicht eine medizinisch perfekte,
aber völlig unrealistische Lösung entworfen.
Eben. Eine, die von der IV nie mitgetragen worden wäre. Und ohne die Ergotherapeutin, Frau Planzer, hätte der Fokus vielleicht zu sehr auf der Diagnose gelegen und zu wenig auf der praktischen, alltäglichen Wiedereingliederung.
Verstehe. Und der Neuropsychologe hat dann die kognitive Dimension reingebracht?
Exakt. Diese Mischung zwang die Gruppe von Anfang an zu einer 360-Grad-Sicht. Jeder musste die Perspektive des anderen verstehen und auch integrieren.
Das ist ein starker Punkt. Es ging also nicht darum, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht, sondern darum, gemeinsam ein Rezept zu entwickeln, das für den Patienten funktioniert und im System auch umsetzbar ist. Und das Ergebnis war dann 1992 diese Vision eines großen, umfassenden Zentrums.
Richtig. Eine Vision, die alles unter einem Dach vereinen sollte. Stationär, teilstationär, ambulante Angebote. Ein wirklich großer, sehr ambitionierter Wurf.
Vielleicht ein bisschen zu groß, wie sich dann ja gezeigt hat?
Ja, genau.
Aber was mich hier fasziniert, von der ersten Beobachtung 84 bis zu diesem Konzept 92, das sind 8 Jahre. Das ist eine unglaublich lange Zeit, um eine Idee am Leben zu halten. Was hat diese Gruppe Ihrer Meinung nach so lange zusammengehalten?
Ich glaube, es waren 2 Dinge. Erstens, der Leidensdruck aus der Praxis war ja konstant hoch. Das Problem ist nicht verschwunden, es wurde eher größer. Das schweißt zusammen. Und zweitens, und das ist, glaube ich, entscheidend, war die Vision so stark und überzeugend, dass sie die Beteiligten auch durch die Durststrecken getragen hat.
Die waren Pioniere.
Ja, sie wussten, dass sie an etwas Neuem arbeiten, an etwas fundamental Wichtigem. Das erzeugt eine enorme intrinsische Motivation.
Diese Motivation wurde dann aber auf eine ziemlich harte Probe gestellt. Wir springen ins Jahr 1993. Und da kommt der Moment, der alles hätte beenden können. Das große Gesamtkonzept scheitert.
Am Geld.
Am Geld. Das muss sich wie ein Schlag ins Gesicht angefühlt haben. Nach all den Jahren heißt es plötzlich, tolle Idee, aber zu teuer.
Das war zweifellos der Tiefpunkt. Der Moment, an dem viele Projekte einfach sterben. Aber was hier passiert, ist ein echtes Lehrstück in strategischem Pragmatismus. Anstatt aufzugeben, analysiert man die Situation neu.
Okay.
Das Gesundheitsdepartement und die Initianten erkennen, das große Ganze ist nicht machbar. Aber ein Kernstück davon, das Tageszentrum, das hat Potenzial und scheint realisierbar. Sie haben also nicht das Projekt beerdigt, sondern es auf seinen Kern reduziert.
Sie haben quasi aus der Not eine Tugend gemacht und das Herzstück ihrer Idee gerettet, indem sie den Rest, zumindest vorerst, losgelassen haben. Das erfordert ja enormes strategisches Geschick.
Absolut. Und es zeigt, dass die Initianten nicht nur Visionäre, sondern auch politische Realisten waren. Sie verstanden, dass es besser ist, mit einem kleineren, funktionierenden Modell zu starten, als auf dem großen, perfekten Konzept zu beharren und am Ende mit leeren Händen dazustehen.
Und dieser neue, kleinere Plan wurde dann weiterverfolgt.
Ja, die Herren Rentsch und Durrer zusammen mit einem Herrn Paffrath bekamen den Auftrag. Und, ganz wichtig, sie bekamen Unterstützung aus der Verwaltung zugesagt. Der Wille war also noch da, man hat nur den Weg angepasst.
Und dieser neue Weg führte dann zu einem entscheidenden Partner. Der Stiftung für Gebrechliche. Der Name klingt heute
etwas angestaubt, ja?
Aber warum war ausgerechnet diese Stiftung der Schlüssel zum Erfolg?
Der Name wirkt vielleicht so, aber die Stiftung war der perfekte Partner. Sie war eine etablierte Luzerner Institution. Aber sie war auf der Suche nach einer neuen, zukunftsweisenden Aufgabe. Sie hatten Kapital, aber ihnen fehlte das konkrete Projekt. Die CBA-Initianten hatten das Projekt, aber ihnen fehlte das Kapital und eine Trägerschaft.
Ein Perfect Match sozusagen.
Absolut. Im September 1993 kam es dann zum entscheidenden Treffen mit dem damaligen Gesundheitsdirektor Klaus Fellmann. Dr. Rentsch legte sein überarbeitetes Konzept vor und der Funke sprang über.
Das heißt, die Stiftung hat dem Projekt eine rechtliche und finanzielle Heimat gegeben, die Trägerschaft.
Genau. Eine gute Idee und engagierte Leute sind das eine. Aber um zu überleben, braucht eine Initiative ein institutionelles Fundament. Die Stiftung wurde zu diesem Anker. Und sie hat sich diese neue Rolle so zu eigen gemacht, dass sie 1994 einen wirklich entscheidenden Schritt vollzog.
Der Durchbruch.
Ja, das Jahr des Durchbruchs. Zuerst schaffen sie die finanzielle Basis, indem sie eine andere Liegenschaft verkaufen, um das neue Zentrum im Haus Hirschpark zu ermöglichen. Und dann am 20. September fassen sie einen folgenschweren Beschluss.
Und der war?
Sie ändern ihren Namen. Von Stiftung für Gebrechliche in Stiftung Rast für Menschen mit einer Behinderung.
Das ist mehr als nur symbolisch.
Viel mehr. Und gleichzeitig beschließen sie offiziell die Errichtung des Zentrums für berufliche Abklärung. Diese Namensänderung ist ein öffentliches Bekenntnis. Sie signalisiert einen Paradigmenwechsel. Weg von der passiven Fürsorge hin zur aktiven Förderung der Selbstbestimmung. Dieser Beschluss vom 20. September 1994 ist im Grunde die offizielle Geburtsurkunde des ZBA. Ab da gab es kein Zurück mehr.
Und wie es kein Zurück mehr gab. Wenn man sich ansieht, was dann 1995 passiert, ist das Tempo ja fast schon schwindelerregend.
Ja, das ist faszinierend.
Nach Jahren des konzeptionellen Ringens geht plötzlich alles Schlag auf Schlag.
Im Mai wird das finale Konzept vorgelegt, der Stadtrat genehmigt das Umbaugesuch. Alle Ampeln auf grün. Im Juni tritt schon der designierte Leiter Theophil Sauner seine Stelle an. Und ihr Dokument enthält hier dieses wunderbare Detail.
Sein erstes Büro, ja?
Sein erstes Büro hatte er provisorisch bei der IV-Stelle von Werner Durrer. Das ist mehr als eine Anekdote. Das zeigt, wie tief die Partnerschaft und das Vertrauen waren.
Man rückt zusammen, um die Sache voranzubringen.
Genau.
Und dann?
Im August beginnen die Bauarbeiten. Parallel wird das Fachpersonal rekrutiert. Man baut also die Hülle und füllt sie schon mit dem richtigen Geist. Und im Dezember zieht dieses Team schon in die neuen Räume und beginnt sofort mit der internen Ausbildung.
Man muss sich das mal überlegen.
Konzept, Genehmigung, Leiter, Umbau, Team, alles in rund 7 Monaten. Das ist ein Tempo, das man heute bei öffentlichen Projekten kaum noch für möglich hält. Das ist wahr. Diese Beschleunigung war aber nur möglich, weil die Vorarbeit über 10 Jahre davor so unglaublich solide war. Man musste nicht mehr über das Was und Warum diskutieren. Man wusste genau, was man wollte und konnte sich voll auf das Wie konzentrieren. Die ganze Beharrlichkeit hat sich hier in purer Umsetzungsgeschwindigkeit ausgezahlt.
Und dann kommt der Moment, auf den alle hingearbeitet haben. Der 15. Januar 1996. Der erste Rehabilitant beginnt seine berufliche Wiedereingliederung im CBA. Der Betrieb läuft, die Vision ist endlich zur täglichen Arbeit geworden. Die große Eröffnungsfeier ein paar Monate später war dann quasi nur noch die offizielle Anerkennung.
Ein Moment, der 12 Jahre Vorbereitung gebraucht hat. Es ist der ultimative Beweis, dass die ursprüngliche Analyse von 1984 richtig war und dass der lange, steinige Weg sich gelohnt hat.
Wenn wir das für Sie noch einmal zusammenfassen: Die Entstehung des ZBAs, also keine geradlinige Erfolgsgeschichte. Es ist eine Geschichte über das Erkennen eines echten Bedarfes an der Basis, über die unglaubliche Hartnäckigkeit einer interdisziplinären Gruppe und es ist eine Geschichte über die strategische Klugheit, nach einem Rückschlag nicht aufzugeben, sondern den Kurs anzupassen und den richtigen Partner zu finden.
Absolut. Und diese Geschichte wirft eine Frage auf, die heute vielleicht relevanter ist denn je. Über die Sie ja vielleicht nachdenken möchten. Wenn wir uns das ansehen, angestoßen von Praktikern aus dem Feld, die ein Problem sahen und einfach nicht locker ließen, stellt sich die Frage, verlassen wir uns heute vielleicht zu sehr auf die großen, zentral geplanten Würfe aus Politik und Verwaltung und unterschätzen dabei die transformative Kraft, die in genau solchen von der Basis getragenen, hartnäckigen Initiativen steckt? Was wäre, wenn wir mehr solche Bottom-up-Prozesse fördern und ihnen das Vertrauen und ja auch die Zeit geben würden, die sie zum Reifen brauchen?